7. Auf ihrem Zauberberg. Mascha hält es nicht mehr lange in der geteilten Stadt. Herbst kommt, Blätter fallen, Zeit abzuhauen. Sie will in den Süden, immer weiter. Den Winter auf Sizilien oder in Rom verbringen. Das Geld wird schon irgendwie reichen, aber vorher will sie in die Schweizer Berge, nach Ascona, an den Lago Maggiore, auf den Monte Verità. So lange stellt sie sich all das schon vor. Außerdem ist sie in Bad Ems krank geworden, hat sich, als wollte ihr Körper diese Thermal- und Heilungsbehauptung persönlich widerlegen, dort eine Bronchitis zugezogen, die nicht ganz weggehen will. Ihr wird Ascona guttun, das weiß sie. Sie fliegt nach Frankfurt, nimmt den Zug nach Baden-Baden, kommt offenbar, so behauptet es der Titel eines Gedichts, das sie am 8. Oktober an Chemio schickt, in Davos vorbei. Weltliteraturort, Schauplatz von Thomas Manns Zauberwerk, hier sind schon ganz andere nicht gesund geworden. Der Gruß aus Davos, den sie an ihren Mann schickt, zitiert Motive aus Manns Sanatoriumsroman und verbindet dies herzlich mit ihrer Chemio-Sehnsucht. Es hustet einer so wie du im Zimmer nebenan, beginnt es, und es erinnert an Hans Castorps Schrecken, als er im Sanatorium Berghof ankommt und ein Mensch im Nebenraum aus so tiefen Tiefen zu husten scheint, dass der Ingenieur, erschrocken durch so intensive körperliche Intimität, glaubt, akustisch in ungeheure Körpertiefen des Nachbarn vorgedrungen zu sein. Unabsichtlich und unvermeidlich. So einen Nachbarn also hat Mascha hier auch. Und sie stellt ihn Chemio dichtend vor und beschließt das Gedicht.
Mit diesem Individuum wohn ich nun Tür an Tür. Und hustet es von nebenan, so sehn ich mich nach dir.
Aber jetzt kommt kein Chemio mehr zurück. Sie ist allein in der Schweiz, fast jedenfalls. Eine Hörfunkjournalistin, Sibylle Kröber, die sie für den Sender Freies Berlin interviewt hatte, verbringt ebenfalls den Herbst in Ascona. Sie ist liiert mit dem Anwalt und Kunst- und Antiquitätenhändler Wladimir Rosenbaum, der hier lebt und der früher, vor dem Zweiten Weltkrieg, zusammen mit seiner damaligen Frau, einer Konzertpianistin, in Zürich ein Salon betrieben hatte, in dem die Schriftsteller Ernst Toller, Ignazio Silone, Thomas Mann, Hermann Hesse und Elias Canetti zu Gast gewesen waren. Hier in Ascona mit Sibylle, die er 1957 heiraten wird, hat er keinen Salon. Und von dem mythischen Glanz Asconas, so wie es in Maschas Vorstellungen war, ist nicht viel geblieben.
Nun ist Ascona auch ein Has-been, ein Ist-gewesen. Nur die Landschaft ist Ascona. Überbleibsel der großen Zeit, als Emil Ludwig, Lasker Schüler, Josef Kastein und andere hier lebten, gibt es kaum.
Aber es war ja auch vor allem die Landschaft, die Natur, die Luft, die sie hierher gelockt hat, und die ist wie gewünscht. Die Luft wie Wein. Die abendliche Färbung der Berge erinnert sie an Jerusalem. Das Essen oft zum Jubeln. Filet Wellington lernt sie kennen. Das ist Filet Mignon in italienischem Brotteig gebacken wie Prager Schinken. Yummy. Und schließlich ist sie selbst die Brücke in die große Vergangenheit. Der Empfangschef im Hotel Zürich begrüßt sie ehrfurchtsvoll. Sie sei berühmt wie Thomas Mann, das habe er im Radio gehört. Und da das Radio nicht lügt, ist Mascha stolz und glücklich. Und ein wenig verwandelt sich das Has-been wieder in eine zumindest schwach leuchtende Gegenwart, als sie einmal beim Schriftsteller Robert Neumann zu Besuch ist. Dessen Parodistisches mit fremden Federn hatte der echte Thomas Mann 1927 zum besten Buch des Jahres erklärt. Neumann war Jude aus Wien, früh nach Großbritannien geflohen, war er einer der wenigen Exilautoren, die auch dort veröffentlichen konnten. Er schrieb Drehbücher und, wie Thomas Mann, Beiträge für das deutschsprachige Programm der BBC. Im Nachbarort Ronco hat er sich ein kleines Haus gekauft, zusammen mit seiner jungen Frau, ein kleines Baby haben sie auch. Mascha ist bei ihnen eingeladen zu einem Abend mit den Intellektuellen von Ascona. Mascha ist der strahlende Mittelpunkt.
Nun, ich war der berühmte Gast des Abends und genoss es, so wie ich derartiges neuerdings zu genießen pflege.
Doch diese Momente des Glücks können nicht verhindern, dass Mascha in den Schweizer Bergen langsam aber sicher in eine späte Zauberbergatmosphäre zwischen großem Stumpfsinn und großer Gereiztheit gleitet. Sie will hier eigentlich dichten, endlich dieses ungeheure deutsche Jahr produktiv in Literatur verwandeln. Allein, es klappt nicht. Es dichtet nichts in ihr. Sie ist nur müde, träge, lustlos, vielleicht auch erschöpft, wie es in Josef Roths Hiob am Ende heißt, von der Schwere des Glücks und der Größe der Wunder. Dieses Glück war aber auch sehr flüchtig. Was hatte sie von all dem wiedergewonnenen Ruhm? Vor allem fehlt es immer und an jedem Tag an Geld. Die Kosten jedes Brötchens, rechnet sie Chemio vor. Zum Teil, um zu demonstrieren, wie sparsam sie ist, zum Teil, um zu demonstrieren, wie teuer alles ist, zum Teil, um ihn doch noch mal zu einem Geldtransfer aus New York zu überreden. Aber es hilft alles nichts, es ist und bleibt zu wenig. Ihre Briefe an Rowohlt werden auch wieder gereizter, schon wieder geht es, wie vor ihrer Ankunft in Hamburg, um die Honorare aus dem Rundfunk, von denen sie fürchtet, dass der Verlag entgegen ihres Sondervertrages Anteile einbehält. Außerdem bleiben weitere Zahlungen fürs Stenogrammheft aus. Ist es nicht dringend Zeit für einen Vorschuss auf die zweite Auflage? Aber leider muss sie erfahren, dass diese erstmal nicht gedruckt wird, da noch 9000 unverkaufte Exemplare da sind. 40.000 Bücher wurden verkauft. Das ist für die Wiederauflage eines Lyrikbandes sensationell, aber eben nicht sensationell genug, um davon dauerhaft leben zu können. Irgendetwas in ihr hatte natürlich schon gedacht, dass es einfach so weitergeht, dass es sich zu einem Zauberbuch entwickelt, das sich immer und immer und immer weiter verkauft und Bestseller bleibt auf Lebenszeit. Etwas in ihr hat vielleicht geahnt, dass es auch wirklich eines Tages so kommen wird, dass dieses Buch, das ihre Gedichte millionenfach gekauft, wieder aufgelegt, neu zusammengestellt und wieder neu gekauft werden. So wie es ja auch gekommen ist und bis heute Zaubergedichte wirklich weiter und weiter und weiter geht. Aber hier, in den sich langsam eintrübenden Bergen bei Ascona, eben noch nicht. Auch das setzt sie gewiss unter Druck in diesen Tagen. Sie muss eigentlich neue lyrische Sensationen liefern. Aber es liefert nichts. Sie ist gereizt, traurig, leer. Für zwischenzeitliche Aufmunterung sorgt ein anderer, ein wirklich weltberühmter Immigrant, der seit vielen Jahren hier im Nachbarort ein prachtvolles Haus besitzt, den Krieg in den USA verbracht hat, zahlreiche Romane, Drehbücher, Theaterstücke geschrieben hat, mit einem einzigen Werk zum Todfeind der Nationalsozialisten geworden ist, den sie hassten und bekämpften wie kaum einen zweiten Schriftsteller. Es ist Erich Maria Remarque. Das Buch ist der Roman Im Westen nichts Neues, der große Antikriegsroman, der 1928 als Buch erschienen war und dann 1930 ein ungeheurer Erfolg wurde. Im Verkauf, aber auch in der Haltung, gegen nationalstolze Ertüchtigung zum Kriege, den Heldenglauben, heroische Kriegsverherrlichung, für Friedensfreunde. Im Exil war er auch für sein glamouröses Liebesleben berüchtigt, unter anderem für seine lange Beziehung mit Marlene Dietrich. Jetzt ist er aber mit seiner aktuellen Partnerin Paulette Goddard hier, der ehemaligen Ehefrau Charlie Chaplins, Starschauspielerin aus Hollywood. Sie sieht die beiden zufällig.
Mitten im Essen erschien Remarque mit Paulette Goddard. Er Smoking, sie Hermelin- und Persianermantel, Brillanten etc. Er ist alt und sie hat einen harten Dollarblick, wie sie es hier nennen.
An einem der nächsten Tage hat Mascha dann Gelegenheit, diesen Weltstar der deutschen Literatur kennenzulernen. Sie geht eigentlich nur so an dem Café vorbei, in dem er sitzt und Forelle isst, als er sie an seinen Tisch ruft, um ihr sein Leid zu klagen. Erich Maria Remarque in der Schweiz ist ein von viel zu viel Glück und viel zu viel Geld niedergedrückter alter Mann. Er klagt, er jammert, er hat es nicht leicht. Klar, sein aktuelles Stück, Die letzte Station, Mascha selbst hat es in Berlin gesehen, so, so, aber ausverkauft war ihr Urteil, war wieder mal ein Publikumserfolg. Aber bei der Kritik kam es nicht gut an. Überhaupt komme er bei der Kritik, seit im Westen nichts Neues, nicht gut an. Und er sei doch so empfindlich, glaube jedem Kritiker seine Kritik. Ich habe einen tiefen Minderwertigkeitskomplex, gesteht er ihr. Außerdem die arbeitsfeindliche Atmosphäre hier, immer nur Sonne und immer nur Zeit. Wer hierher komme, bekomme den leeren, hellblauen Blick. Man stagniert hier, hat keine Anregung. Ja, und mit dem Atmen hat er auch so seine Schwierigkeiten. Dagegen macht er Atemübungen, die ihm jener indische Yogi beigebracht hat, der auch Yehudi Menuhin beim Atmen half. Aber sein Herz macht ihm trotzdem Sorgen. Das Schlimmste für Remarque jedoch, das Geld. Es ist viel zu viel. Es macht ihm große Sorgen. Er erläutert dies Mascha gern und anschaulich. Erst habe er alles in Aktien angelegt, dann jedoch vom Herzinfarkt des amerikanischen Präsidenten Eisenhower erfahren. Der nimmt den Schriftsteller noch jetzt so mit, dass er sich selbst ans Herz fasst und all sein Geld in Bilder investiert. In Impressionisten, die seien sicherer als Picasso und Chagall. Mascha schreibt:
Mir wurde ganz elend zumute, wie arm die reichen Leute eigentlich sind. Der Tag beginnt mit dem Kurszettel und jedes Gespräch zirkuliert doch um das Geld und wie es am sichersten anzulegen, auch bei Leuten, die es nicht aufs Geld abgesehen haben, aber in seinem Besitz die Möglichkeit sehen, frei zu leben. Frei von was? Von Geldsorgen. Aber ist die Sorge um das Geld und seine Sicherheit nicht beinahe ebenso schlimm? Ich glaube, man bekommt eher vom Kurszettel Herzanfälle als vom Pfandschein.
Und sie fühlt sich für ein paar Momente wie Hans im Glück, der im Märchen so unter seinem Gold stöhnt und dann Tausch um Tausch zum guten Leben findet, bis er endlich alles Hab und Gut losgeworden ist, vom Gewicht des Lebens befreit. Mascha im Glück, der arme Remarque, die arme Goddard mit ihrem Dollarblick und ihrem Hermelin. Sie geht ins nächste Restaurant und lässt sich schön was grillen. Aber das Glück des fehlenden Geldes hält hier in der Schweiz natürlich nicht lange an. Wie Wasser verschwindet es aus ihren Taschen. Und der stockende Absatz ihres Buches deprimiert sie sehr. Ist ihre Zeit schon wieder vorbei? Muss sie denn jedes Buch einzeln mit ihrem Lächeln, ihrer Leichtigkeit, mit Interviews und Vorträgen verkaufen? Geht das wirklich nicht ohne sie? Meine Zeit muss wieder kommen, schreibt sie an Chemio. Wieder? Kann die nicht einfach bleiben, ihre Zeit? Die Zeit steht still. Wir sind es, die vergehen. Ihre Relativitätstheorie. Aber müssen wir so schnell vergehen? Können wir nicht zusammen mit der Zeit ein bisschen ausruhen? In der Schweiz, in Italien, in der Sonne? Kann nicht immer Frühling sein? Alles in ihr scheint in diesem Herbst in Ascona zu spüren, dass etwas zu Ende geht und vielleicht nicht wiederkommt. Ihre Schwester Rachel hatte sie in den Straßen von Berlin wieder daran erinnert, dass ihre Mutter schon früh über Mascha sagte, sie habe den sechsten Sinn, ein übersinnliches Gespür für Schwingungen des Schicksals. Dinge zu spüren, die die anderen noch lange nicht sehen können. In ihren Briefen an Chemio nennt sie in diesen Tagen erstmals Israel als ein mögliches Ziel ihrer ewigen Heimatsuche. Vielleicht war das für sie und ihn der Hafen, an dem alles endet. Sie träumt und schaut auf den Lago Maggiore und ist verzagt und kann sich aber noch nicht losreißen aus dem Stumpfsinn der Schweizer Berge. Zeitungen liest sie kaum. Da geschieht der große Donnerschlag. 8. Magisches Gepäck. Es ist Krieg. Am 29. Oktober überschreiten israelische Truppen auf der Sinai-Halbinsel die Grenze zu Ägypten und marschieren rasch und tief in das benachbarte Land ein. Die ägyptische Armee ist kaum zu Widerstand in der Lage. Die Sowjetunion hat mit der massiven militärischen Aufrüstung des Landes gerade erst begonnen. Diese war einer der Gründe für den israelischen Angriff. Denn das junge Land sieht sich ständigen Überfällen seiner Nachbarstaaten ausgeliefert. Ägyptische, jordanische, libanesische, syrische Einheiten greifen immer wieder an. Der israelische Einmarsch dient aber nicht nur der Verteidigung des eigenen Landes und der Zerschlagung des militärischen Apparats des Nachbarlandes. Er geschieht offenbar in Absprache mit den beiden europäischen Großmächten Großbritannien und Frankreich, denn Ägyptens Staatschef Gamal Abdel Nasser hatte im Sommer eigenmächtig den für die Weltwirtschaft ungeheuer wichtigen Suezkanal verstaatlicht, der zuvor unter internationaler Verwaltung stand. Auf Drohungen der westlichen Welt reagiert Nasser kühl und gleichgültig. Er weist die Sowjetmacht hinter sich. Doch nur einen Tag nach dem israelischen Angriff, am 30. Oktober, fliegen britische und französische Luftstreitkräfte massive Angriffe auf ägyptische Stellungen und Ortschaften am Suezkanal. Es droht ein Stellvertreterkrieg im Nahen Osten unter Einbeziehung der beiden Weltmächte USA und Sowjetunion. Die Europäer und Israel glauben die USA sicher an ihrer Seite. Doch in den USA stehen Präsidentschaftswahlen an und Präsident Eisenhower fürchtet um sein Amt. Eine Beteiligung amerikanischer Truppen an einem Krieg im Nahen Osten ist bei der amerikanischen Bevölkerung alles andere als populär. Zur Überraschung der drei Staaten verurteilen die USA ebenso wie die UdSSR vehement den Angriff und fordern ultimativ die Einstellung aller Kriegshandlungen. Die Situation gerät völlig außer Kontrolle. Niemand weiß, wie alles enden wird. Frankreich, Großbritannien und Israel setzen ihre Angriffe zunächst mit unverminderter Härte fort. 7000 Fallschirmjäger setzen die Europäer in Ägypten ab. Die USA drohen nunmehr, mit eigenen Truppen einzugreifen, um den Krieg zu beenden. Die Sowjetunion teilt Frankreich mit, man sei fest entschlossen, Gewalt anzuwenden. Und Nasser kündigt in einer Radioansprache das militärische Eingreifen der Sowjetunion an und erklärt, dass der Dritte Weltkrieg ausgebrochen sei. Gleichzeitig geschieht im Osten Europas Ungeheuerliches. Im Juni hatte sich Ungarn infolge des Machtwechsels in der Sowjetunion und der einsetzenden Entstalinisierung seines stalinistischen Diktators Matyas Rákosi entledigt. Im Oktober gehen Hunderttausende in Budapest auf die Straße, um gegen die Herrschaft der Kommunistischen Partei zu demonstrieren. Sie besetzen Rundfunkgebäude und Zeitungshäuser. Der abgesetzte ehemalige Ministerpräsident wird wieder ins Amt gewählt. Aber der ehemalige Generalsekretär der KP, Ernő Gerő, ruft die Sowjetunion zu Hilfe und sowjetische Panzer rollen in die Stadt ein und richten ein Blutbad an. Doch es scheint ein Wunder zu geschehen. Die kommunistische Führung bemüht sich, durch Zugeständnisse die Lage in den Griff zu bekommen. Imre Nagy wird mit der Bildung einer neuen, reformorientierten Regierung beauftragt, die sowjetischen Panzer ziehen ab. Dann geht alles rasend schnell. Am 30. Oktober wird die Abschaffung des Einparteiensystems verkündet, am 31. Oktober der Austritt Ungarns aus dem Warschauer Pakt. Das war zu schnell, zu radikal. Die sowjetischen Panzer kommen zurück, beschießen Häuser, Plätze, Menschen. Angehörige der ungarischen Armee, bewaffnete Aufständische werfen sich den Invasoren entgegen. Ministerpräsident Nagy ruft die Vereinten Nationen zu Hilfe, bittet in einer verzweifelten Radioansprache den Westen um Hilfe. In französischer, englischer, russischer, deutscher Sprache wird das Flehen Nagys immer aufs Neue wiederholt. Dazwischen die ungarische Nationalhymne. Der Schriftstellerverband verbreitet per Radio eine eigene Ansprache. Helft Ungarn! Helft den ungarischen Schriftstellern, Gelehrten, Arbeitern, Bauern und Intellektuellen! Helft! 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 In West-Berlin ziehen 100.000 Menschen in einem Schweigemarsch zum Rathaus Schöneberg. Werden die USA den Ungarn zu Hilfe kommen? Oder werden sie die Freiheitsbewegung verbluten und die Ungarn den Sowjets überlassen? Seit dem Ende des letzten Weltkrieges sind nur 11 Jahre vergangen. Der nächste scheint direkt bevorzustehen. Und er würde gewiss noch viel fürchterlicher und verlustreicher werden als der letzte und womöglich die ganze Welt zerstören. Es ist der 30. Oktober 1956. Mascha schreibt an Chemio, dass sie soeben beschlossen habe, nach Sizilien zu reisen. Und dann mitten im Brief, hörte eben, Israel hat Krieg. Und von einem ersten Bekannten, der in diesem Krieg gefallen ist, hat sie auch schon erfahren. Eine andere schreckliche Nachricht von diesem Tag hat sie noch nicht gehört. Eine Nachricht, die nicht die ganze Welt erschüttert, sondern nur ihre. Ihr Vater ist in Israel gestorben.
Ein Fremdling bin ich damals schon gewesen, ein Vaterkind, der Ferne zugetan, den Zugvögeln und Sternen.
Der Vater, der immer weg war, auf Reisen, unterwegs oder als feindlicher Ausländer inhaftiert, den Mascha so liebte, wenn er da war, und wenn er weg war, fast noch mehr. Von der Mutter ungeliebt, hatte sie zeitlebens all ihre kindliche Zärtlichkeit und Sehnsucht auf ihn gerichtet. Ein Gedichtfragment, das man in ihrem Nachlass fand, beginnt so:
Hätte ich einen Vater gehabt oder gar eine Mutter, von einem großen Bruder nicht zu reden. Jeden sah ich von Ferne an und wünschte ihn mir.
Am Ende heißt es:
Hätte ich ein Heim gehabt oder gar eine Heimat, ich fremder Niemand aus Niemandsland.
Der Vater war die Heimat, die sie nie hatte, der Abwesende. Wie war das, als sie im Zug durch den Nebel von Bremerhaven nach Hamburg fuhr, am Anfang ihrer großen Reise?
Der Nebel stieg auf, der Himmel war grau, das Wasser düster, und ab und zu sah man einen Vater mit seinem Kind spazieren gehen. Es ist Sonntag.
Ihre Rückkehr nach Deutschland, in die Vergangenheit, ihre Suche nach dem Unverlierbaren war von Anfang an auch eine Vaterreise gewesen. Jetzt ist er so weit weg von ihr gestorben. Und sie weiß es noch nicht, weiß es fast 3 Wochen lang nicht, in denen sie gen Süden fährt, mit Sibylle und ihrem Geliebten. Zunächst im Auto bis Mailand, der Kunsthändler hat dort eine Madonna abzuliefern, beim Grafen Thurn und Taxis, in dessen Schloss Duino Rilke einst seine Duineser Elegien schrieb. So reisen sie zu viert, Sibylle Kröber, Wladimir Rosenbaum, Mascha und Madonna, zum Grafen, bei dem zu Gast Rilke dichtete: Denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen. Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.